Vater im Himmel, aller Lob, alles Lob, alle Anbetung, alle Ehre gebührt dir. Danke, dass du uns hier versammelst in deinem Namen, dass wir zusammen sein dürfen, um auf dich und dein Wort zu hören. Danke, Herr Jesus, dass du in uns wohnst, dass du uns liebst, dass du uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um vor dir wohlgefällig auch zu wandeln. Hab Dank für deine Liebe, Größe, Gnade und Güte, in die wir hineingestellt sein dürfen, auch heute. Und so sprich du jetzt zu uns, gebrauch du mich, rede zu uns, verherrliche dich. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Ja, Epheser 4 bis 6, nicht ganz. Der Andreas hat morgen noch die Waffenrüstung, die ist bei mir nicht drin. Und wie es der Christoph auch gesagt hat, als er die drei Kapitel so vor sich sah, man kann natürlich nur punktuell einzelne Dinge rausgreifen. Ihr werdet merken, der Schwerpunkt liegt schon im vierten Kapitel. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Und ich habe jetzt keine Präsentation im Sinn meiner Vorgänger, sondern es ist ein relativ klassischer Wortdienst. Ja. Aber ich habe es versucht zu flankieren mit einigen Folien, wo die Verse einfach draufstehen, dass ihr ungefähr wisst, wo wir sind und um was es gerade geht. Mit so einem kleinen Takeaway dabei. Ist nicht immer leicht gefallen, das zu formulieren. Und für die, die ihr auswendig gelernt habt, ich habe die Elberfelder Übersetzung genommen, nicht Luther. Also es hört sich vielleicht ein bisschen anders an. Also dass ihr euch da nicht wundert. Aber es war wirklich gut, am Anfang nochmal das alles so zu hören. Ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, aber ich kann es fast auswendig, weil in der Vorbereitung geht man so oft da rein und raus, dass da schon vieles hängen bleibt. Und wie es der Tobi schon gesagt hat, der Epheserbrief ist schon ein richtig dickes Brett. Als ich mir das so klar gemacht habe, Gemeindefreizeit, Epheserbrief, wow, das ist, da haben wir uns wirklich was vorgenommen. Aber man kann ja nicht den Anspruch haben, jetzt den ganzen Epheserbrief in seiner ganzen Fülle, Vielfalt und in allen Dimensionen jetzt hier auszulegen. Wir haben ja den Schwerpunkt auf das Jesus zentriert gelegt und eine gewisse Vorgabe gemacht. Und heute ist wie Jesus Leitlinie. Meine Leitlinie ist schon auch ein großes Wort. Aber es ist so, und ihr habt es gehört beim Rezitieren dieses Briefes, ja, dass Paulus sehr konkret, ganz klar die Punkte anspricht. Da brauchst du eigentlich gar nicht viel auslegen. Das spricht für sich. Das kann man einfach so übernehmen. Und doch gibt es viele Dinge, die im Epheserbrief stecken. Ja, da muss man tiefer reingucken. Und ich habe so viel Zeit in der Vorbereitung gebraucht, weil ich einfach nachdenken musste. Ich kann es ja nicht einfach so geschwind aus der Hand fließen lassen, das Aufschreiben. Das ist ganz viel, was mich bewegt hat und auch noch bewegt. Und natürlich habe ich auch das gehört, was meine Vorgänger gepredigt haben. Und wie es der Tobi gesagt hat, es geht jetzt in Kapitel 4 darum, wirklich diesen Wandel würdig der Berufung, das tatsächlich dann auch zu tun. Der Epheserbrief ist ein ganz besonderer Brief, weil er das ganze große Gewölbe des Heilsplans Gottes aufspannt. Ja, und weil er auch die Grundlagen legt, ja, vom ersten Kapitel an, das haben wir gehört. Und der Paulus hatte als Gefangener, er war ja wegen seines Glaubens, wegen seines Dienstauftrags, war er ja im Gefängnis, da hat er wirklich alle Vollmacht und alles Recht, jetzt auch seine Gemeinde und seine Mitglieder am Leib des Christus, wie er es ja immer sagt, dann tatsächlich auch zu ermahnen, ja, würdig dieser Berufung auch zu wandeln. Ja. Und deswegen ist es schon nochmal ganz wichtig, dass wir uns diese Berufung, was ist denn eigentlich diese Berufung der Gemeinde? Dass wir uns das nochmal kurz vor Augen führen, das möchte ich einfach nochmal kurz nennen. Und das ist nämlich wichtig, weil warum sollen wir denn gemäß unserer Berufung wandeln? Natürlich, um Gott Freude und Ehre zu machen, aber Gott hat, und das stellt der Epheserbrief ganz groß raus, Gott hat einen Plan. Und dieser Plan schließt die ganze Schöpfung mit ein. Ja? Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten, also bis ganz zum Ende alles zusammenzufassen in dem Christus. Alles, was im Himmel und was auf der Erde ist. Ja? Es geht Gott und es geht im Epheserbrief um das größtmögliche Ganze. Es gibt keine Superlative, die das noch toppen kann. Das ist das vom Epheserbrief. Ja. Und das Zweite ist, dass wir lernen in Epheser 1, dass er Söhne berufen hat, dass er uns zur Sohnschaft zuvor bestimmt hat, für sich selbst. Das heißt, es geht um einen Dienst, es geht um etwas, was er mit uns vorhat. Ja? Und dann stellt sich im Epheserbrief raus, ja, wir sind als Söhne Gottes zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade gesetzt, nämlich genau das zu realisieren, daran mitzuwirken, das Geheimnis seines Willens auch zu realisieren, zur Auswirkung und zum Vollzug kommen zu lassen. Das heißt, wir sind damit reingenommen in dieses Heilswegen Gottes, dieser Heilsplan Gottes, der läuft zusammen mit uns ab. Wir werden das noch sehen, dass die ganze Schöpfung, so wie sie geworden ist, durch den Sohn Jesus Christus geworden ist. Und wenn wir jetzt zur Sohnschaft berufen worden sind, dann sind wir auch als Söhne berufen. Das heißt, der Sohn Gottes kriegt in Anführungsstrichen Verstärkung, einen Leib, mit dem er arbeitet. Und das muss man im Hinterkopf haben bei allem, was Paulus dann auch ab Kapitel 4 sagt. Darum geht's am Ende. Ja, es geht nicht darum, dass eine Gruppe von Leuten im Glauben ein gutes Leben, ein gelingendes Leben führt. Das sind alles Nebenprodukte. Das große Ganze sieht Paulus. Und ich will versuchen, auch immer bei allem, was wir heute sehen, dieses große Ganze dann auch immer wieder auch aufleuchten zu lassen. Und diese Besonderheit, was auch neu ist und im Epheserbrief sehr schön entfaltet wird, ist eben diese Sohnschaft und dieser Leib des Christus, der aus Gliedern besteht, die verschiedene Rollen, verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben haben, um eben diese Exekutive des Heilsplans Gottes sein zu können. Das hat Gott in einer wunderbaren Planung so berücksichtigt. Aber damit dann auch das funktionieren kann, und es wird's, weil Gott wird zum Ziel kommen mit seinem Plan, das ist nicht die Frage. Deswegen muss dieser Leib, unser jedes einzelne Glied, auferbaut werden, zurechtgemacht, zugerüstet werden, damit es fähig wird, auch diesen Dienst, der ihm aufgetragen ist, für den er vorgesehen ist, auch ausführen zu können. Das können wir nicht aus unserer eigenen Anstrengung schaffen. Das muss uns immer klar sein. Sondern das können wir nur, weil er uns das alles gibt, in Gnade. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das wir am Anfang verstehen müssen. Also das ist das, was die Berufung ist. Und wie es der Tobi am Anfang gesagt hat, diesen großen Plan, deswegen im großen Ganzen, die ganze Schöpfung zurechtzubringen, zum Vaterhaus zurückzuführen, das müssen wir letztendlich jetzt runterbrechen. Bis hinein in jede alltägliche Situation. In jeden, sage ich mal, Wutanfall, den wir vielleicht haben. Und darum geht es in Paulus. Aber denkt dann immer auch wirklich auch ans große Ganze, weil was der Paulus auch klar betont, ist, dass nicht jeder für sich irgendwie versucht, da durchzukommen, sondern dass es da eine Verbindung gibt, diesen Leib des Christus, diese Leibesgemeinde, ja, die miteinander zusammenhängen. Das habt ihr sehr schön auch gesagt vorhin, ja, mit Gelenken verbunden. Und das baut der Christus, das Haupt, vom Haupt her wird das alles zusammengebaut. Und dann heißt es in 5, 1 und 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Geliebte Kinder, wandeln in Liebe. Wir sind geliebte Kinder. Und wenn wir uns überlegen, Gott will, dass wir seine Nachahmer sind, so steht es in der Elberfelder drin. Was heißt es? Und da müssen wir zuerst mal fragen, wenn wir Gott beschreiben müssten, wenn ich Gott nachahmen will, was muss ich denn dann zuerst nachahmen? Und das führt uns in den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, führt uns es rein, wo es darum geht, dass Gott Liebe ist. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also wenn wir Gott nachahmen wollen, heißt es relativ einfach. Wir lieben. Wir üben Liebe. Das ist das, was Gott nachahmen heißt, weil sein ureigenstes Wesen ist Liebe. Aus Liebe hat er die ganze Heilsgeschichte auch in Gang gesetzt und führt sie auch bis zu seinem Ziel, was er sich gesetzt hat. Das ist die Liebe Gottes, die da drin steckt, auch in jedem Gericht letztendlich drin steckt, um dieses Geheimnis seines Willens tatsächlich zu realisieren. Und in Vers 2 steht es dann drin: Jesus hat sich aus Liebe für uns geopfert. Der Vater hat ihn gegeben und Jesus war bereit, das zu tun. Das haben sie vor aller Zeit schon miteinander so vereinbart. Jesus war bereit, es zu machen. Und er hat sich für uns geopfert aus Liebe zu einem duftenden Wohlgeruch Gottes. Wie Jesus lautet unser Thema. Und da ist Jesus uns ein unglaubliches Vorbild eigentlich. Er war dem Vater gehorsam, weil er musste sich in den Tod geben, er musste dieses Opfer bringen, weil klar war, wenn Gott Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen haben will, dann muss Sünde weggetan werden. Und das lernen wir im Hebräerbrief, dazu braucht es ein Opfer. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und wir lesen auch im Hebräerbrief, dass es ein für alle Mal und endgültige Opfer Jesus am Kreuz gebracht hat. Und da war er gehorsam, lesen wir, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aus Liebe zum Vater hat er ihm das ermöglicht, dass sein Plan auch funktionieren kann. Das war das zentrale Element des Planes. Und ist es noch? Und jeder Mensch, der in Gemeinschaft mit Gott kommt, kommt immer nur über das Kreuz und die Auferstehung in diese Gemeinschaft rein. Und der Glaube hängt von Kreuz und Auferstehung ab. Ganz klar. Und deswegen ist Jesus uns da ein Vorbild. Er ist da wirklich in die Vorlage gegangen. Und er hat es nicht nur für seinen Vater getan, er hat es natürlich, weil er für alle Geschöpfe gestorben hat, als Lamm Gottes die Sünde der ganzen Welt getragen hat und die Schuld bezahlt hat, hat er natürlich seine Liebe zu der ganzen Schöpfung, die er durch ihn geschaffen wurde, dann hat er natürlich erwiesen. Ja? Das heißt, das hat Jesus in vollständiger, höchstmöglichem Maß hat Jesus das dargestellt und praktiziert. Dann habe ich im Zusammenhang mit dieser Nächstenliebe zwei Verse gefunden, im Zusammenhang mit dem Gesetz Christi. Über diesen Begriff bin ich beim Lesen der Bibel gestolpert. Galater 6,2, bekannte Stelle, einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und in 1. Korinther 9, 21 heißt: Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sagt Paulus, sondern unter dem Gesetz Christi. Und da horcht man schon auf, bei Paulus und Gesetz, da muss man schon genau zuhören, was meint er jetzt? Weil da hat er sehr viel dazu geschrieben, dass eben das Gesetz vom Sinai eben für die Gemeinde keine Bedeutung mehr hat, in dem Sinn, dass man es einhalten muss, um vor Gott gerecht werden zu können, weil das funktioniert sowieso nicht, weil das hat ja genau der Sohn gemacht. Er hat ja diese Rechtfertigung erwirkt. Er hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt schreibt der Paulus, er steht unter dem Gesetz Christi. Und wo kommt man dann raus? Als ich dann mich damit beschäftigt habe, bin ich dann bei Matthäus 22 gelandet. Eine Begebenheit, wo Jesus wieder ein Gespräch hat mit einem Gesetzesgelehrten, der ihn wieder mal aufs Glatteis führen wollte. Er wollte wahrscheinlich eine Aussage provozieren, die Jesus quasi anklägt vor dem jüdischen Klerus. Aber Jesus hat da wunderbar pariert, wie so oft. Ich lese am Vers 35: Und es fragte einer aus ihnen, ein Gesetzgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber im Gleiche ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Jesus erläutert es in ganz wenigen Worten. Ja, und es ganz komprimiert das ganze Gesetz und die Propheten in diesen zwei Worten. Ja, Das ist einfach. Die Vertikale Gott, die Horizontale die Nächsten. So wie es Jesus ja auch praktiziert hat, wie wir es gerade gesehen haben. Und dieses Gesetz Christi gilt für uns auch. Man kann auch sagen, letztendlich sind es natürlich die 10 Gebote, die gelten. Aber wir erfüllen es eben nicht, um uns vor Gott da gerecht darzustellen, um vor Gott was zu sein, sondern wir erfüllen es aus Liebe zu unserem Herrn, so wie es Johannes beschreibt. Wir erfüllen es nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir das wollen und weil wir das wissen, dass Gott das uns gegeben hat zum Segen und zum Heil. Das ist das, was Jesus auch dargestellt hat, als er auf Erden war. Und ein weiterer Aspekt, wie Jesus mit seinen Jüngern dazu spricht, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie Jesus, wie er geliebt hat, wie er die Jünger liebt, so sollen sie sich auch untereinander lieben. Und es hat ein Zeugnis nach außen. Weiter in Johannes 15, Vers 12, 13. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir wissen aus Römer 5, Vers 10, nicht nur für die Freunde, auch für die Feinde. Er ist für uns gestorben, hat sich geopfert, als wir noch Feinde waren. Also auch da hat Jesus als Vorbild das in höchstem Maß dargestellt. Ja, diese Bruder, diese Nächstenliebe, da ist er uns Vorbild. Und was wichtig ist, wenn es jetzt so viel um Liebe geht, wenn wir aufgefordert werden, einander in Liebe zu ertragen von Paulus, dann merken wir, dass wir das von uns aus nicht schaffen. Die Bibel gibt ein sehr klares und hartes Zeugnis über den Menschen. Der Mensch ist nicht neutral oder gar von Grund auf gut, obwohl diese Meinung nach wie vor relativ weit verbreitet ist, sondern der Mensch ist böse, er ist schlecht. Aus dem Herzen des Menschen kommt nichts Gutes. Dieser alte, fleischliche Mensch ist böse. Er ist Finsternis, werden wir nachher noch hören. Ja. Und wir können diese Liebe aus uns heraus nicht praktizieren. Wir können die nicht aufbringen, weil wir so nicht sind. Ja. Und da ist es so schön, das zu wissen, dass wir diese Liebe mit dem Geist Gottes zusammen in unsere Herzen ausgegossen bekommen. Gott selbst gibt uns das, was wir dazu brauchen, um so zu wandeln, wie er es sich vorstellt. Das müssen nicht wir uns irgendwo überlegen. Ja? Und deshalb, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist, können wir auch so lieben. Diese göttliche Liebe soll überfließen zu anderen. Diese göttliche Liebe, die wir erhalten haben von Gott, die sollen wir reflektieren zu ihm. Dass das, was wir tun, das, was wir überlegen, auch bestimmt ist von der Liebe Gottes, die in uns wohnt. Ja? Und dass diese Liebe auch entscheidend ist für das, wie wir uns verhalten, dass wir da was zurückspiegeln. Und das ist das Schöne, dass Gott da in die Vorlage geht. Nicht wir müssen das irgendwo herholen. Er gibt es uns und wir können damit reagieren. Aber, und deswegen gibt es ja diesen ganzen Aufforderungen von Paulus, ja, das ist offensichtlich kein Automatismus. Das geht nicht so schön von alleine. Das wäre ja toll, wenn wir den Geist Gottes bekommen haben, damit versiegelt worden sind. Das macht einen ganz großen Unterschied aus, diese Versiegelung mit dem Geist Gottes. Da kommt was ganz Neues in uns hinein. Das kriegen wir durch nichts anderes. Und wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann können wir auch so leben, wie Gott es will. Christus in mir haben wir gesungen. Genau so ist es. Durch den Geist Gottes wohnt auch der Christus in uns. Und der Christus will natürlich gemäß des Christus auch leben. Und der bewegt es in uns. Aber, deswegen habe ich Galater 5, 16 und 17 zitiert, das ist kein Automatismus, das geht nicht von alleine. Ja? Paulus schreibt Ich sage aber, wandelt im Geist. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und das ist irgendwo in Anführungsstrichen die schlechte Nachricht. Wenn wir den Geist Gottes bekommen, dann geht nämlich dieses Spannungsfeld auf. Bullinger hat geschrieben, die zwei Naturen im Kinde Gottes, lest es ruhig mal durch. Und dieses Spannungsfeld müssen wir aushalten. Das ist dieser innere Kampf, den wir führen. Ja? Und das ist was, was jeden Tag unser Leben bestimmt. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, sagt Paulus in Römer 8. Wir müssen nicht mehr sündigen. Aber wir können immer noch sündigen. Wir tun es auch. Wir sind eben noch in diesem alten Menschen, im alten Fleisch verhaftet. Das Fleisch ist einfach noch da und wir leben hier in der Welt und sind allen Reizen ausgesetzt. Ja? Und das ist eben dann, werden wir nachher auch noch sehen, in diesem Spannungsfeld müssen wir uns entwickeln und bewegen. Und wenn Paulus uns dann so viele Dinge sagt in Epheser 4 bis 6, ja, dann geht es darum, eben diesen Wandel im Geist damit zu stärken und auch zu beschreiben, was er genau damit meint und wie der aussieht. Er müsste ja nicht schreiben, Wandel im Geist, wenn wir sowieso nicht anders könnten. Wir können leider auch anders. Ja. Und da ist die Bibel sehr ehrlich. Und das ist gut so, weil das ist ja auch die Erfahrung, die wir haben. Ja. Dass wir einfach Schwächen haben, dass wir sündigen. Und das Wunderbare ist, dass die Gnade dann nicht zurückgezogen wird, sondern die Gnade fließt immer weiter und die Liebe fließt auch weiter. Der Strom hört nicht auf, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir vielleicht mal irgendwo ganz anders unterwegs sind, wie Gott es haben will. Er kappt deswegen die Verbindung nicht. Ja? Die Gnade reicht immer völlig aus. Und so lesen wir es dann ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also wir empfangen die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Also so wie wir es brauchen, empfangen wir es. Ja? Und Jesus setzt verschiedene Ämter ein, ja. Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten, verschiedene Ämter setzt er ein, damit die Heiligen zugerüstet werden für die Erbauung des Leibes Christi, weil das muss ja passieren. Der Leib Christi muss bereit gemacht werden. Er muss in der quantitativ weiterkommen. Ja, es müssen Leute dazukommen, bis er vollständig ist, aber auch qualitativ. Ja. Jedes Glied und der Leib muss wachsen, muss auferbaut werden. Das ist das Programm Gottes, was er auch mit uns Gläubigen macht. Ja. Und Jesus, der Auferstandene und Verherrlichte, rüstet jeden einzelnen Leib Christi aus zum Dienst gemäß seiner Berufung. Das hat angefangen, ja, als er hinaufgestiegen ist in den Himmel, zur Rechten Gottes Platz genommen hat. Dann hat nach Tod und Auferstehung, nach Änderung der Machtverhältnisse auch im Totenreich, da hat eine neue Phase, eine neue Stufe in der Heilsgeschichte begonnen. Ja. Da ist die Gemeinde losgelaufen, die war im Alten Testament so nicht zu sehen. Im Alten Testament, das haben wir auch in Epheser 2 gesehen, da geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel sollte in seinem Land errettet werden, es sollte ein Friedensreich werden und dann sollte über Israel auch zu den anderen Völkern der Segen fließen. So war eigentlich mal der Plan. Und jetzt geht aber was anderes auf. Es wird Israel, es geht diese Zwischenwand der Umzäunung, es geht auf, ja. Und die Nationen, oder der Luther schreibt immer Heiden, die Nationen kommen auch mit dazu. Es geht jetzt nicht mehr erstmal nur um Israel. Und es hat ein Apostelkonzil gebraucht, in Apostelgeschichte 15, um das zu klären, weil das war nicht so einfach zu verdauen, dass die Nationen da jetzt auf einmal auch dazugehören. Der Petrus hat im Haus von Cornelius einen regelrechten Schock gekriegt, als da der Geist Gottes auf ihn kam. Ja. Und da hat was Neues dann begonnen mit der Gemeinde und diesem Leib. Das war im Alten Testament verborgen. Das war eben ein Geheimnis, was erst später offenbar wurde. Und jetzt, sage ich mal, legt Jesus los mit diesen Söhnen. Jetzt hat er begonnen, diesen Leib sich zu bauen. Ja? um dann mit diesen Söhnen, da gehören durchaus auch aus Israel welche dazu, aber eben auch aus den Nationen. Jetzt legt er los und fängt an, diesen Leib aufzubauen, damit dann auch der Heilsplan mit diesem Leib dann weiter auch laufen und vorwärts gebracht werden kann. Und wie lange geht diese Zurüstung, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi? Das ist ein heftiger Vers. Ja, den hier einzubauen war nicht so ganz einfach. Aber gehen wir einfach mal rein. Einheit des Glaubens. Das ist nicht so einfach zu sagen, aber was uns klar geworden ist, denke ich, dass Einheit des Glaubens zumindest bedeutet, dass wir das verstanden haben, dass wir aus der Liebe und Gnade Gottes heraus jeden Tag neu unser Leben leben und dass unsere Beziehung zu Gott und zu Jesus auf der Gnade fußt und wir durch gar nichts uns die verdienen hätten können und verdient haben. Das ist ein reines Gnadengeschenk. Warum das gerade uns getroffen hat, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wenn wir evangelisieren, wen Gott da auserwählt hat und wer jetzt der ist, der dazukommen soll. Aber wir müssen es rausfinden. Wir müssen von der Gnade reden, damit sie ankommt bei denen, die dafür vorgesehen sind. Ja? Und wir wissen ja auch, wir sind ja nur die erste Schale der Zwiebel, sage ich mal. Ja? Wir sind ja nur die Erstlinge. Der Erstling ist der Christus und die Erstlinge sind die, die an ihm hängen, die Gemeinde, sein Leib. Und die sollen aber weitermachen. In 1. Korinther 15 heißt, es gibt da eine Ordnung, eine Reihenfolge, wann jeweils die anderen drankommen, bis dann alle irgendwann erfasst sind. Das ist ein Riesenprogramm. Ja? Und jetzt geht es eben, das wissen wir ja nicht um alle. Ja? Wenn ihr mich fragt, wie kommt er denn mit den Milliarden Chinesen und Indern, die ihn gar nicht kennen und ihr ganzes Leben nie was von ihm gehört haben vielleicht, wie kommt er denn mit denen klar? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die sind auch da dabei, weil es einfach drinsteht. Und im Plan Gottes ist eben jeder und alles enthalten. Und Einheit des Glaubens heißt, wir sind eine Familie Gottes. Wir sind Begnadigte, ja? Wir glauben an das Kreuz, an die Auferstehung und wir glauben daran, dass Gott diesen Plan hat und dass er wiederkommt und dass er ja, sein Reich wirklich auch sichtbar dann aufrichten wird und dass er uns dazu gebrauchen will und in den Dienst stellt. Das ist das Wichtige, was ich euch sagen will, dass diese Dienstgemeinschaft ja, für alle Gläubigen weltweit gilt und dass wir das in der Gemeinde oder auch im Hauskreis, dass wir das jetzt schon auch üben müssen und sollen. Weil es ist nicht was, was erst, wenn wir mal im Himmel sind, passiert, sondern das fängt jetzt und heute hier und jetzt fängt es an. Ja? Deswegen müssen wir das jetzt üben und ein ja, und realisieren. Als Liebesreaktion auf die Liebe und Gnade, die uns erreicht hat. Und wir sind verschieden, das wissen wir. Das weiß auch Paulus, schreibt in Römer 12, Vers 4 bis 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Also diese Unterschiedlichkeit ist in diesem Bild von diesem Leib wunderbar abgebildet. Ich empfehle euch mal, 1. Korinther 12 da zu lesen. Da steht es ganz genau, Hand und Auge und was, schwache, scheinbar unwichtige Glieder. Und steht auch drin, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle anderen mit. Also da gibt es eine Verbindung. Und diese Unterschiedlichkeit, ja, der ist absolut Rechnung getragen in diesem Bild des Leibes Christi. Ich habe es mal so formuliert, wir glauben das Gleiche, aber wir glauben vielleicht nicht gleich. Wir dienen auch nicht gleich. Wir sind jedoch auf das gleiche Ziel ausgerichtet und wir bedienen uns der Kraft, der Auferstehungskraft des Heiligen Geistes. Auch das lesen wir ja im Epheserbrief. Die steht uns zur Verfügung. Und wenn wir das tun, wenn wir in diesem Dienst stehen und leben, dann leben wir wirklich nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes, dann führen wir ein zutiefst sinnvolles Leben in einer engen persönlichen Gottesbeziehung und in der Beziehung zu anderen Leibesgliedern, die haben den gleichen Geist, die gleiche Taufe hinein in den Leib des Christus, die gleiche Hoffnung, den gleichen Vater im Himmel, den gleichen Glauben. Einheit des Glaubens. Eine Erkenntnis des Sohnes Gottes, das ist, habe ich schon, denke ich, umrissen. Da geht es darum, was wirklich der Sohn Gottes getan hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Was das bewegt hat. Und es bewegt am Ende die Rettung der ganzen Welt. Gemeinschaft mit dem Vater. Und Gott will die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Und das hat der Sohn ermöglicht. Darüber haben wir gesprochen. Aber was hat er noch gemacht? Was ist noch wichtig zu wissen? Ich lese Kolosser 1, 15 bis 18. Da steht von ihm drin: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgezeugte aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Also das ist so absolut, was alles ist durch Jesus geschaffen. Alles, da war er unmittelbar beteiligt. Der Sohn hat die Hauptrolle in dem ganzen Schöpfungsakt inne gehabt, ganz offensichtlich. Und wenn wir sagen, wir sind jetzt Söhne, ja, wir kommen nachher noch kurz dazu, Brüder Jesu als Söhne, ja, dann sind wir in dieses Wirken hineingestellt, in dieses Wirken Ausführen der Heilsgeschichte. Und das Letzte, die volle Mannesreife, da kommen wir nach meinem Verständnis dazu, wenn wir Jesus wirklich immer ähnlicher werden, gleichförmiger werden. Und der letzten Ausprägung ist es dann eben so, dass Haupt und Glieder vereinigt werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bild, was der Hannes gestern gezeigt hat, ja, mit diesem vereinigten Haupt und Leib des Christus. Der Fülle Christus, könnte man sagen. Und so lange läuft diese Zurüstung des Leibes Christi und seiner Glieder, bis wir so reif sind, so bereit sind zur Vereinigung und dann tatsächlich brauchbar sind, die Heilsgeschichte auch weiterzutreiben. In Epheser 5, 27 steht es drin, dass Christus dafür sorgt, dass seine Gemeinde untadelig, ohne Flecken und Runzeln dargestellt ist. Das bewegt er, das wird er bewegen. Da kümmert er sich selber drum. Und in Vers 14, den habe ich hier nicht drauf, da steht es dann, wenn wir diesen Glauben, diese Erkenntnis haben, dann sind wir nicht Unmündige, sondern fest verwurzelt. Und nach diesen Kriterien, die wir jetzt gerade gehört haben, müssen wir alles prüfen und entlarven und sind dann auch beständig gegen jeden Wind der Lehre, Betrug und menschliche List, gegen jeden Philosophien. Ja, auch das hat Hannes gestern da kurz angedeutet. Ja. Lassen wir uns da nicht aus der Ruhe bringen. Wir lesen weiter. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung in Liebe. Ich weiß nicht, den Vers 15, der steht an der Außenwand vom Seminarraum 2. Das ist was, was man hier auf der Höhe schon immer sehr ernst und wichtig genommen hat als Konferenz. Zentrum und auch natürlich in der Gemeinde genau das zu tun, die Wahrheit in Liebe zu reden und zum Haupt Christus hinzuwachsen. Das ist Jesus-zentriertes Leben, das ist genau das, was damit gemeint ist. Und das ist, was ich schon erwähnt habe, dieses Wachstum des Leibes, das muss passieren. Das ist der Sinn und das Ziel, warum wir hier zusammenkommen, warum wir das Wort lesen, warum wir sagen, wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen da tiefer gehen. Die Bibel kennt kein Solo-Christentum. Ja, wir müssen, wenn wir als Gläubige unterwegs sind, haben wir eine enge persönliche Beziehung, die ist auch wichtig und durch nichts zu ersetzen. Aber wir müssen uns immer wieder in dem Kontext der Gemeinde sehen, der Gemeinde, die wir vor Ort haben, aber auch dieser Leibesgemeinde, die aus der ganzen Welt sich zusammensetzt. Und wichtig ist, dass zweimal drin steht, in Liebe. Diese Auferbauung findet in Liebe statt. Also durchdrungen von der Liebe Gottes, die wir ja haben, auf das gemeinsame Haupt ausgerichtet, ja, kann dieses Wachstum nur geschehen. Und dann schreit der Paulus den Kontrast, wie es früher war, zwischen dem Lebenswandel früher oder auch der anderen, die nicht im Glauben stehen, von Ichsucht, Eitelkeit, Ausschweifung geprägtes Hedonismus, im Gegensatz zu dem, wie es den Ephesern jetzt ist. Dass was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit. Dieser neue Mensch, den ziehen wir an. Und da gibt es eine Erneuerung unseres Sinnes, steht in Vers 23. Und diese Erneuerung, die macht was mit uns. Das ist ein Prozess, der dann losläuft. Wenn wir den neuen Menschen anziehen, dann haben wir in uns neue Kräfte wirken, den Geist Gottes wirken und verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, führt dann dazu, dass wir beginnen, ganz wesentlich nach Gott zu fragen, nach dem Willen Gottes zu fragen. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da werden wir hingeführt. Das ist für uns das Wichtige, das zu tun. Und Jesus sagt in Johannes 6, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Auch da sollen wir wie Jesus werden, den Willen Gottes tun, prüfen, was der Wille Gottes ist und den tun. Ja? Und das bewegt die Erneuerung unseres Sinnes, dass wir uns ganz nach dem Willen Gottes ausrichten. Der ist entscheidend für unser Leben. Und dann gibt es noch eine Parallelstelle in Kolosser 3, Vers 9 und 10. Ich empfehle euch auch mal Kolosser 3 und Epheser 4, 5 nebeneinander zu legen. Da werdet ihr merken, steht da fast das Gleiche drin. Ja? Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also nochmal ein neuer Aspekt. Einmal die Erneuerung unserer Gesinnung. Wir fragen nach dem Willen Gottes. Und hier eine Erneuerung zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Eine Erneuerung des Menschen. Ja? Und so sehen wir, wenn wir die zwei Stellen nebeneinander legen, das Ausziehen des alten Menschen, das Anziehen des neuen Menschen, das geht einher mit einer Erneuerung der Gesinnung und einer Erneuerung, da ist ein Doppler drin, zum Ebenbild Gottes, seines Schöpfers. Und das ist eben so ein Wachstumsprozess. Für mich ist das so der Glaubenswachstumsprozess, der dann ansetzt, ja, in diesem Spannungsfeld, in das wir reingesetzt sind. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, naja, das hat der Hannes ein bisschen anders gesagt mit diesem toten Gaul. Ja. Der alte Mensch ist zwar de jure schon tot, aber de facto, wissen das auch von Luther, lebt er halt noch, er zuckt noch, das Biest kann schwimmen, glaube ich, sagt der Luther. Ist nicht so leicht unterzukriegen. Und das ist auch unsere Erfahrung. Ja. Und das ist der Prozess, in den wir reingenommen sind, ja, diesen Erneuerungsprozess. Ja. Und wenn wir dann lesen, bevor wir das jetzt angucken, wie es auch zitiert wurde in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung, dann ist das was, das kann tatsächlich passieren, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Das heißt, wir haben auf diesen Wachstums-, auf diesen Erneuerungs-, auf diesen Gleichförmigkeitsgestaltungsprozess haben wir Einfluss. Wir können den stören, wenn wir eben den Heiligen Geist betrüben, wenn wir eben nicht dem Geist die Herrschaft überlassen über unser Leben, sondern unserer Seele, dem Fleisch, dem natürlichen Menschen, in dem nichts Gutes wohnt, eben das Ruder in der Hand lassen. Und das ist das, was eben passieren muss, dass wir in diesem Geist wandeln, in diesem Geist leben. Und so finden wir noch zwei wichtige andere Stellen. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde oder in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als oder gewirkt durch den Herrn, den Geist. Also wenn wir Jesus anschauen, werden wir in dieses Bild hinein verwandelt. Und in Römer 8, 29, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das ist in der Sohnschaft mit enthalten, dass wir ihm gleichförmig sind. Und ähnlicher können wir ihm gar nicht werden. Ja? Erstgeborener unter Brüdern, also auf der Stufe stehen wir als Söhne Gottes. Als Bruder Jesu. Ja, das heißt, durch das Wegen des Geistes Gottes werden wir verwandelt in das Bild unseres Herrn, werden immer mehr wie Jesus, das man als Herrschaft des Geistes auch bezeichnet. Und dazu sind wir vorherbestimmt, dem Bild des Sohnes gleichförmig zu sein. Dann können wir auch das tun, was der Sohn, die Söhne dann auch im Plan Gottes bewirken sollen. Ihr habt gemerkt, Epheser 4 hat mich ziemlich intensiv beschäftigt. Zeit ist auch fast um. Aber ein paar Punkte möchte ich noch rausgreifen. Einst wart ihr Finsternis, Epheser 5, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Die Epheser waren Finsternis, aber nicht nur die Epheser, sondern jeder Mensch, der geboren wird, ist erstmal Finsternis. Er wird in die Gottferne geboren. Er muss auf die andere Seite wechseln. Und in Kolosser 1, 13 steht es, wenn wir zum Glauben kommen, werden wir vom Machtbereich der Finsternis versetzt ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja. Und das ist passiert bei den Ephesern. Und die sind jetzt Licht im Herrn und sollen im Licht wandeln. Und auch da kommt es wieder, prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja. Was gefällt dem Herrn? Was ist der Wille des Herrn? Das ist ein Kennzeichen dieses Wandels im Licht. Und muss man ja klar sagen, eine klare Abgrenzung zur Finsternis, zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis, zu allem, was mit Finsternis zu tun hat. Und das ist manchmal was wir verpassen. Also wir haben manchmal auch schon bei Filmen jetzt ausgeschaltet, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht angucken. So ganz praktisch. Ja. Das ist nicht das, was zu uns passt. Damit wollen wir uns eigentlich nicht belasten. Diese Bilder wollen wir nicht in uns eindringen lassen. Ja. Und auch wirklich die Werke der Finsternis bloßzustellen, das auch klar zu benennen, wenn was wirklich nicht in Ordnung ist, da keine falsche Toleranz auch wirken zu lassen, sondern eine klare Abgrenzung auch zu fahren. Den nächsten Block, da habe ich schon gar keine Folie mehr gemacht. Da geht es um das Thema Unterordnung. Das ist ja das heiße Eisen von Epheser 5, auch mit der Frauenfrage. Ja. Und da lesen wir das einfach mal. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. An sich, das einander unterordnen in der Gemeinde, ist nichts Neues. Das wissen wir aus Philipper 2, Vers 3, aus Römer 12, Vers 3, dass man nicht mehr von sich halten soll, als man ist, und dass man den anderen höher achten soll als sich selbst. Und Demut ist im Wort Gottes ganz, ganz positiv belegt. Ja. Dem sollen wir nachstreben. Das ist nichts Neues. Und dann schwenkt Paulus von diesem Unterordnung in der Gemeinde, ja, als in der Furcht Christi, um also wirklich dadurch Ehrfurcht auch vor Christus zu zeigen, ja, und nicht eben durch Streitereien und durch Kabbeleien, wer jetzt das Sagen hat, Reibungswärme zu erzeugen. Jetzt überträgt er das auf Mann und Frau. Und ich möchte ein paar Gedanken auch als Diskussionsgrundlage vielleicht für später da reinbringen. Unterordnung grundsätzlich, glaube ich, ist ja nicht Unterwerfung und Unterdrückung, sondern Unterordnung. Eine hilfreiche Regel, die für Ordnung und für Klarheit sorgt erstmal. Ja? Eine Armee könnte keinen Krieg gewinnen, ja, wenn da nicht eine klare Ordnung wäre. Ja? Deswegen ist Ordnung wichtig und auch Unterordnung. Und wir sollten das Thema Unterordnung deswegen nicht so kritisch oder negativ sehen. Und dann muss ich sagen, als Mann, aus meiner Männerperspektive, sehe ich diese Forderung von Paulus sehr anspruchsvoll an, meine Frau so zu lieben wie Christus die Gemeinde, wo er sich hingegeben hat. Das ist eine absolute Maximalforderung. Da muss ich sagen, kann ich so nicht gerecht werden. Das ist wirklich ein sehr hoher Anspruch. Ich musste denken, die Frauen haben es da echt einfacher. Außerdem, wenn sich die Gemeinde dem Christus unterordnet, dann liegt da ja eine Verheißung drauf. Da würde ich sagen, da bist du garantiert, da liegst du garantiert richtig. Sich dem Christus unterzuordnen, das kann eigentlich ja nur gut gehen. Ja? Da kannst du dich eigentlich drauf verlassen. Wenn ich jetzt aber der Claudia sage, ordne dich mal unter, und sie macht es, in der Regel funktioniert, haben wir keine Probleme damit, aber ich kann ihr jetzt nicht garantieren, dass das dann gut ausgeht. Ja? Und wir haben eine Wanderung gemacht. Ja? Und da sind so kleine Begebenheiten. Ja? Du bist in einer Wanderung und dann geht es darum, na, Wetter wird schlecht, Randbedingungen werden schwierig. Aber man hat ja schon eine gewisse Strecke zurückgelegt. Und ich bin jemand, der dann nicht so leicht sagt, da kehren wir um. Ja? Wenn man Gipfel schon sieht, ach, möchte ich eigentlich nicht, ja. Schaffen wir doch noch, jetzt komm. Und Claudia hat mir dabei gebracht, dass man auch mal umkehren kann, dass es gar nicht so schlimm ist. Es fällt mir immer noch sicher schwerer als ihr. Ja? Und dann gibt es immer mal wieder auch den Punkt, wo es um diese Entscheidung auch jetzt geht. Ja? Das ist jetzt ein einfaches, banales Beispiel, aber da geht es dann darum, wie machen wir es denn jetzt? Ja? Und da gibt es die zwei Seiten, da kann ich sagen, du ordnest dich jetzt unter, ich will, dass wir da noch zum Ziel laufen. Und es gab aber letztens auch einen Fall, da habe ich gemerkt, wie es ihr wirklich richtig schlecht ging und wie sie wirklich Angst und Bedenken hatte. Und dann sieht die Liebe auch so aus und wirkt sich auch so aus, dass ich sage, okay, was ich gern hätte, ist jetzt mal egal, wenn ich sehe, wie es dir damit geht. Aus Liebe kämen wir um. Das heißt dann nicht, wenn die Frau sie unterordnet, dass sie dann sklavisch alles macht, was der Mann sagt. Dann hat es der Mann auch nicht verstanden. Deswegen sollte jeder, der Mann und die Frau, wenn er den Text liest, für sich mal überlegen, wie er damit umgeht. Und das Ganze auch wirklich geistlich bewegen. Ja. Und euch Jungen, oder den Jungen empfehle ich das, ja, wenn ihr dann in so einer Beziehung seid. Das sind die Fragen, die sind wichtig. Und die sollte man klären, bevor man sich bindet, sollte man das klären. Ja? Wie sehen wir das mit der Unterordnung? Der Zeitgeist sagt es ja, kannst du heutzutage vergessen, alles kalter Kaffee. Ja? Aber für uns ist das Wort Gottes und das ist eine Schöpfungsordnung Gottes, die gilt. Ja? Die kann man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, 2000 Jahre später kann man das jetzt so nicht mehr sagen. Sehr vorsichtig sein. Und deswegen wollte ich da ein paar Sätze auch durchaus drüber verlieren, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das dann auch, solche Themen auch durchaus besprechen. Die ganzen anderen Dinge, die genannt sind in diesem, sage ich mal, Katalog, den Paulus aufzählt, die kann man sich eigentlich ausdrucken und aufhängen. Die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen. Ja? Das ist das, was uns entsprechen soll. Dass wir versöhnte, begnadigte Sünder allesamt sind, das wissen wir doch. Ja? Und so sollen wir auch dann Liebe und Versöhnung auch üben. Ja? Ganz konkret, wenn ich mit all meinen Nachbarn im Streit bin, ja, dann stimmt auch mit mir was nicht, dann können es nicht nur die Nachbarn sein. Und wie ich auch reagiere, wenn mich jemand vielleicht anpiekst, ja, gefällt mir auch nicht. Ja. Aber die Frage ist, wie sieht meine Reaktion dann aus? Die erste Reaktion ist immer, ich bin wütend, ich bin verärgert, ich überlege mir, wie ich dem auch mal eine reindrücken kann. Aber ich sollte doch dann relativ schnell wieder sagen, nee, das ist nicht das, wie es Gott will. Das ist nicht der Wandel im Licht, wie wir es auf dem Bildschirm stehen. Wandel als Kinder des Lichts. Wir sollen leuchten als Zeugnis unseres Glaubens. Wir sollen eine Orientierung sein, auch in der Gemeinde. Und wir sollten auch dann in der Gemeinde auch über Themen sprechen. Ein wichtiges Thema ist die Wahrheit, die hier auch genannt ist. Ja, wir sollten uns in der Gemeinde, dürfen uns der Gemeinde auch nichts vormachen. Ja. Ich möchte auch sagen, seid in der Gemeinde, in den Kreisen, wo ihr seid, auch im Hauskreis haben wir das oft besprochen, seid so, wie ihr seid. Spielt euch und anderen nichts vor, weil Gott könnt ihr sowieso nichts vorspielen. Und es braucht er auch gar nicht, weil Gott liebt euch sowieso, so wie ihr seid. Das ist ja das Gute. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir auch über Dinge, die uns bewegen und die uns vielleicht nicht so klar sind, ja, weil sie nicht so klar drinstehen oder weil sie uns schwerfallen, in unserem Leben umzusetzen, dass wir beginnen, auch darüber zu sprechen. Das kann nicht ein Dialog von hier vorne zu euch sein, das muss ein Gespräch sein. Deswegen haben wir Gesprächsgruppen, deswegen gibt es Hauskreise, aber es gibt sicher auch in der Gemeinde ja Foren, wo man miteinander sprechen kann. Das wünsche ich mir, dass wir das wie Jesus, Jesus-zentriert leben, weiter diskutieren. Ja, auch nach der Freizeit, was uns da aufgefallen ist und wo wir vielleicht auch konkret irgendwo was angehen können, wo wir sagen, das stimmt bei mir oder vielleicht auch nach eurem Empfinden, vielleicht auch in der Gemeinde ist da irgendwas, was nicht passt oder zusammenpasst, dann könnt ihr mit unserer Gemeindeleitung, könnt ihr sprechen. Ist, denke ich, wichtig. Und ganz kurz jetzt noch, im Kapitel 6 wendet sich Paulus dann an die Kinder, an die Eltern, an die Sklaven und an die Herren. Und was da wirklich bemerkenswert ist, dass Paulus tatsächlich schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also Paulus spricht da Kinder an. Das waren sicher keine 4- oder 5-Jährigen, die haben es nicht verstanden. Aber vielleicht saßen die auch dabei, wenn die Briefe vorgelesen und besprochen wurden. Aber das ist eine unheimliche, ungeheure Wertschätzung in damaliger Zeit, dass er da Kinder anspricht. Ja? Und dass er den Vätern sogar noch was sagt. Ja? Dass sie die Kinder nicht zum Zorn reizen sollen, auch nicht zermürben sollen, sondern mit Zucht und in der Mahnung des Herrn aufziehen sollen. Also es ist immer zweiseitig. Das ist das Schöne in diesem Abschnitt, diese Zweiseitigkeit. Genauso bei den Sklaven und bei den Herren. Er spricht erst die Sklaven an und sagt auch, ihr dient, wenn ihr Kinder Gottes seid, ist euer Dienst, den ihr tut, auch für euren Herrn, auch immer ein Dienst für den Herrn. Macht ihm damit Ehre. Und das gilt für uns auch, in jedem Arbeitsverhältnis, in dem wir stehen, sollen wir natürlich unsere Arbeit machen, so gut wir das vermögen, auch zur Ehre unseres Herrn. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was Paulus hier sehr betont. Und er sagt aber auch zu den Herren, er wendet sich genauso auch an die andere Seite, auch für die hat er eine wichtige Vorgabe. Ja? Lasst das drohen, da er wies, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Das ist auch wichtig. Wir haben von dem neuen Menschen gelesen und bei dem neuen Menschen, da lesen wir in Kolosser 3, Vers 11, da gilt es, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung oder Unbeschnittensein, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Also beim neuen Menschen kommt es auf diese ganzen Äußerlichkeiten, Volkszugehörigkeiten, auch Geschlecht, Bildungsstand, überhaupt nicht an. Der neue Mensch ist einfach Mensch. Mensch nach dem Ebenbild Gottes, so wie er ihn geschaffen hat. Und diese ganzen äußerlichen Kriterien sind beim neuen Menschen nicht relevant. Und das sagt er auch den Herren. Du hast jetzt vielleicht hierarchisch, ja, stehst du über dem Sklaven. Und da will der Paulus auch gar nicht ran, er will die Sklaverei nicht abschaffen. Aber er sagt, bedenkt es, vor Gott seid ihr alle gleich. Da ist jedes Glied am Leib des Christus gleich, gleich wichtig, gleich bedeutend. Ja. Und das ist was auch wir bei uns in der Gemeinde konkret praktizieren können. Wir haben auch eine große Bandbreite, aber als Kinder Gottes, als begnadigte, geliebte Kinder Gottes, da sind wir alle gleich wichtig. Egal wie arm, reich, alt, jung oder was auch immer wir sind. Und so können wir uns begegnen. Christus, alles und in allen, das ist das, was uns verbindet. Und das ist auch das schöne Bild von diesem Leib, dass wir da zusammen gebunden sind und alle an dem gleichen Haupt dranhängen. Alles kommt aus der gleichen Quelle. Habe ich euch viel gesagt? Jetzt gebe ich euch, wie vorher auch, zwei Minuten Zeit und schließe damit Gebet ab. Vater im Himmel, hab Dank für deine Liebe zu uns, dass du uns geliebt und begnadigt hast, dass du uns hineinversetzt hast in das Reich des Sohnes, deiner Liebe. Danke, dass du uns kennst und liebst, so wie wir sind. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass du das bist, was uns vereint. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns wirkt. Und so lass uns den Wandel im Geist einüben. Lass uns auch gegenseitig uns helfen, das zu tun. Hab Dank, dass deine Gemeinde wächst, dass dein Leib wächst und zubereitet wird. Und hab Dank, dass wir Anteil haben dürfen an deinem großen, wunderbaren Heilsplan, der die ganze Schöpfung einschließt. Danke, dass du so ein großer, allmächtiger Gott bist und trotzdem uns gebrauchen willst und uns hörst. Amen.